Willkommen zum Scale and Help Podcast One Business, One School. Heute ein ganz spannender Gast, Tim Spieker, Gartenbauingenieur, Unternehmer und jemand, der ein Familienunternehmen nicht nur einfach übernommen hat, sondern es wirklich über die letzten Jahre transformiert hat. Mit rund 1 Million Pflanzen pro Jahr europaweiter Vermarktung und parallel einer Holding, die investiert ist in Immobilien, Energie und Agrar. Ich bin super gespannt, was wir erfahren, wie das alles passiert ist. Tim, schön, dass du da bist.
Hi Carlo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja nicht einfach ins Unternehmen gegangen, sondern du hast das Unternehmen ja wirklich über die Jahre entwickelt. Mich würde einfach interessieren, wie hat alles angefangen, bevor du dann ins Unternehmen eingestiegen bist?
Ja, also wir sind klassisch ein Familienbetrieb in dritter Generation. Mein Großvater hat das damals gegründet, hat quasi angebaut, Gemüse und Zierpflanzen und das ausschließlich an B2C an Endkunden verkauft. Mein Vater hatte das dann ausgebaut, hat einen zweiten Verkaufsstandort genommen und auch ausschließlich für die Eigenvermarktung produziert. Und langsam ist dann der Gedanke gewachsen, in die Produktion einzusteigen, also klassisch Vertrieb an Großkunden. Und das war eigentlich der Schritt, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass wir das dann weiter forciert haben.
Erste Frage, wie kam der Einstieg bei dir wirklich zustande? Also ich habe ja in der Intro schon gesagt, du hast studiert, Gartenbauingenieur. War es von vornherein klar? Du kannst ja noch mal ganz kurz erklären, ja, wieso, wann dieser Wunsch entstanden ist. War es schon in der Kindheit, war es in der Jugend oder doch erst zu einem späteren Zeitpunkt?
Ja, also eigentlich muss man sagen, zum späteren Zeitpunkt, also während des Studiums, ist der Gedanke weiterhin gereift. Es war auch eine Überlegung, in die Lehre oder in die Wissenschaft zu gehen, also in die Forschung. Letztendlich hat mich das dann aber so gepackt, den Gedanken, sich selber etwas aufzubauen und gerade auch in die Produktion einzusteigen. Lag nahe bei dem Studium und dann sind wir familienintern in die Diskussion gegangen, wie wir das am besten anstellen würden und haben uns halt darauf geeinigt, dass wenn ich einsteige, dann auch wirklich selber investiere und quasi dann mich selbstständig mache. Hat den Grund, die Umstellung in die Produktion ist auch nicht ganz kostengünstig. Und mein Vater hatte nicht ganz unberechtigt gesagt, wenn wir das machen, dann soll ich bitte voll mit ins Boot einsteigen, mich selbstständig machen. Und das habe ich dann eben auch 2000.
Ist es so, dass ihr das Unternehmen noch gemeinsam führt oder wie war so der Übergang, wie war die Übergabe, war die Verantwortung, ja, ab dem Tag der quasi Neugründung, nämlich dann auf deinem Namen und auch der Investition auf deinem Namen, wie hat sich das entwickelt?
Also bis 2019 liefen beide Unternehmen noch parallel. Da haben wir in Kooperation gearbeitet. Das war auch ganz gut für den Übergang. Jeder hatte seine eigenen Ideen und somit konnten wir das Ganze aufeinander abstimmen. 2019 haben wir dann den elterlichen Betrieb in meine Firma mit integriert. Mein Vater unterstützt mich weiterhin noch gerade im Bereich Logistik und Produktionsplanung und haben dann quasi versucht, dann auch den Betrieb zu skalieren.
Das hört sich ja nach einer super harmonischen und entspannten Übernahme irgendwie an. Das finde ich auch richtig sympathisch, dass man, ja, dass der Vater im Prinzip den Sohn direkt in die Verantwortung genommen hat und gesagt, okay, wenn wir ja in die Richtung gehen wollen, dann musst du im Prinzip auch komplett in der Verantwortung sein, nämlich auch in der Form, dass das Geld auf deinem Namen aufgenommen werden muss, wenn dann zumindest Finanzierungen irgendwie nötig waren. Erzähl nochmal kurz, gab es auch irgendwelche schwierigen Momente, Herausforderungen? Oft ist es ja so, es gibt eine ältere Generation, die einfach vielleicht noch andere Gedankengänge haben oder hat er dir da relativ freie Hand gelassen?
Ja, ich meine, der Vorteil war, wenn beide mit im Boot sitzen, dann geht es immer nur um die Sache, um die besten Ideen, um die schnellste Umsetzung. Und diese persönlichen, ja, ich möchte es nicht Befindlichkeiten nennen, aber dann doch Ansichten, wer hat recht, wer hat nicht recht, treffen dann relativ schnell in den Hintergrund. Aber dafür muss man auch in den gleichen Schuhen laufen und die gleiche Verantwortung tragen und eben auch den gleichen finanziellen Druck spüren. Und dann geht es halt immer nur um die beste Idee. Und das hat relativ viel Druck rausgenommen. Ich möchte nicht sagen, dass es druckfrei war. Es war eben anderer Druck, sagen wir marktwirtschaftlicher Druck. Aber dass es jetzt familienintern dazu geführt hat, dass es geknatscht hat oder Streit gab, das eben nicht. Also es ging relativ schnell um die Sache. Natürlich kommen wir aus der Landwirtschaft. Bei uns wird auch Klartext gesprochen. Das heißt, es gab dann schon Reibungspunkte, aber der Vorteil ist, wenn die Sache oder eben die Produktion im Mittelpunkt steht, dann ist das relativ schnell geregelt.
Jetzt hast du gesagt, ihr wart eigentlich Jahre oder Jahrzehnte eher auf dem B2C, also Bereich auf den Endkunden fokussiert. Dann kam der Großhandel dazu. Vielleicht kannst du ja mal ausführen, wie ihr dieses angeschossen habt, weil Großhandel, im Vorgespräch hatte ich schon mal gehört, da sind große Namen mit dabei, Baumarktketten und Ähnliches. Ist es wirklich mit deinem Einstieg erst hat es damit begonnen. Wie waren die ersten Tage, wie waren die ersten Wochen im Unternehmen? Hast du dich direkt darauf fokussiert? Wie ging das los mit dem Großhandelsgeschäft?
Also man muss dazu sagen, in der Zeit von 2010 bis 2014 war schon abzusehen, dass der Markt sich immer weiter zentralisiert. Also früher war es gegeben, dass wir eben relativ viel kleine Einzelverkaufsbetriebe haben in der Branche und der Markt eher dezentral aufgestellt war. Das kam eigentlich mit dem Einstieg des Lebensmitteleinzelhandels in den Pflanzenvertrieb, hat sich das relativ schnell dann auch wir zentralisiert und wir mussten dann auch reagieren. Also es war auf der einen Seite eine Entscheidung, weil wir es machen wollten, auf der anderen Seite war es auch eben erforderlich vom Markt her. Klar ist dann aber auch, wir hatten wenig bis gar keine Marktanteile. Das heißt, die erste Zeit war dann auch wirklich Klinken putzen, sich ins Auto setzen, quer durch Europa fahren und Muster vorstellen, dann eben Bestandslisten und Verkaufsgespräche führen. Also wirklich quasi ins kalte Wasser geworfen werden und, wie man heute neudeutsch so schön sagt, Door-to-Door-Marketing zu machen, um wirklich dann in die Unternehmen reinzufahren und sich selber und auch die Produkte vorzustellen.
Kriegt man denn Termine? Also nehmen wir jetzt mal so eine große Baumarkette. Wenn man da wirklich dann ja erstmal im Großhandelsbereich als No-Name reinkommt, weil euer Fokus war ja, wie gesagt, eher das lokale B2C-Geschäft.
Ja.
Wie läuft sowas? Ist es wirklich anrufen, durchtelefonieren, fragen? Erzähl doch mal, wie so ein Sales-Prozess, wie es da gestartet hat.
Ja, es ist schwierig, weil meistens hängen zwischen den Produktionsbetrieben und den Baumarktketten oder im Lebensmitteleinzelhandel noch Zwischenhändler. Letztendlich war es so, dass wir uns Termine gemacht haben, dahin gefahren sind, ja, aber im ersten Jahr waren wir froh, wenn wir unsere Liste abgeben durften und einen Kaffee bekommen haben. Bis man dann wirklich ernst genommen wurde, hat es dann doch gedauert. Und es ist so wie immer, es ist viel Arbeit, bis der erste Kunde dann quasi umfällt, beziehungsweise dann bei einem bestellt und dann öffnen sich Türen. Dann kriegt man Kontakte und dann geht das Ganze eigentlich relativ schnell weiter.
Kannst du dich an den ersten großen Kunden noch erinnern? Das war wahrscheinlich ein Erfolgserlebnis, kann ich mir vorstellen, wenn man wirklich da einen großen Namen abschließt oder da das erstmal eine Order platziert wird, ne, nachdem man da ja monatelang, wenn nicht sogar länger als ein Jahr irgendwie gerannt ist.
Ja,
kannst du dich noch erinnern, wer das war?
Ja, also der erste Großkunde für uns, also wirklich Großkunde mit Großaktion bei Kaufland, ist auch seit Jahren Kunde. Das hat lange gedauert.
Gehört zur Schwarzgruppe, ne, Kaufland?
Ja.
Okay.
Und es hat lange gedauert und dann, als wir ihn bekommen haben und die Ausschreibung dann auch erhalten haben und liefern durften, ist es schön, aber letztendlich kann man auch gerne und gut behaupten, es gibt zwei Momente bei den Ausschreibungen, wo man sie freut. Einmal, wenn man sie bekommt und einmal, wenn die Auslieferung erfolgreich abgeschlossen ist und dann auch das Geld auf dem Konto ist. Alles dazwischen ist dann schon eine Herausforderung, was einen auch zwischendurch an Grenzen bringt. Ist hinter Daily Business, aber es war am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig.
Jetzt stellt sich mir eine ganz große Frage. So, Endkundengeschäft, da werden mal vereinzelte Pflanzen werden da gekauft. So, und jetzt haben wir ein Kaufland oder eine andere Kette, die dann mal eine Order platziert hat. Da sind ja ganz andere Stückzahlen wahrscheinlich hinter.
Ja.
So, wie hat man dann geswitcht von dieses ganz normale Endkundengeschäft aufs Großhandelsgeschäft? Du musst ja auch irgendwie eine Kapazitäts- oder Produktionsplanung haben. Man weiß ja noch irgendwie gar nicht, was abgenommen wird, was gefordert wird. Führ mal ganz kurz aus, wie seid ihr da vorgegangen? Überhaupt mal zu wissen, was für Kapazitäten müssen wir denn eigentlich überhaupt aufbauen, wenn wir eine Baumarktkette oder eine große Lebensmittel-Einzelhandelskette, die auch Pflanzen verkaufen, beliefern wollen?
Ja, es war schon gewöhnungsbedürftig, weil wir am Anfang ja fast ausschließlich Hortensien produziert haben und die Pflanze benötigt 2 bis 3 Jahre, bis sie vermarktungsfähig ist. Wir haben damals vom Steckling, also wirklich vom kleinsten Produktionsabschnitt bis zur fertigen Pflanze, alles selbst gemacht. Das heißt, wir hatten die Produktion schon stehen und sind dann in den Verkauf eingestiegen. Das ist auch so eine Herausforderung in unserer Branche, dass wir immer einen gewissen Grundstock vorproduzieren und gar nicht wissen, wohin wir den verkaufen oder ob wir den verkaufen oder für welchen Preis. Dann das mit den großen Aufträgen abzugleichen, war schon eine Herausforderung. Weil es ist das eine, dass man sagt, man hat die Stückzahlen parat und kann sie liefern zu der einzelnen Kalenderwoche. Das ist ja auch Termingeschäft.
Mhm.
Zum anderen ist es aber auch so, dass die Sorten- und Farbauswahl, die der Kunde vorgibt, auch eingehalten werden muss. Und das war schon eine Herausforderung. Also gerade am Anfang, jetzt hat sich das so ein bisschen angeglichen, weil wir auch die Produktionszyklen so ein bisschen verkürzt haben und einzelne Produktionsabschnitte quasi an Jungpflanzenlieferanten ausgesourcet haben. Aber am Anfang war das eine riesen Herausforderung. Ebenso mit der Infrastruktur.
Redet man da über, keine Ahnung, 1.000 Pflanzen, 5.000 Pflanzen? Wie sehen so Stückzahlen aus? Kannst du da mal irgendwie eine Zahl nennen? Oder ich kann mir das nicht vorstellen.
Also je nach Aktion ist es, ich sag mal so, LEH fängt an irgendwo zwischen 10 und 60.000 Pflanzen.
Okay. Für 60.000 Pflanzen?
Aber das ist das, was wir abdecken können.
Was für eine Produktionsfläche braucht man da? Nehmen wir jetzt mal so 60.000 Pflanzen. Ich weiß, ihr habt Gewächshäuser, ihr habt Freiflächen. Ja. Vielleicht kannst du ja mal ausführen, was für diese 60.000 Pflanzen plus minus, was braucht man da überhaupt für eine Fläche?
10.000 bis 12.000 Quadratmeter, relativ genau. Also je nach.
Okay, also irgendwie so ein Hektar.
Genau.
Ja.
Genau, der muss aber an einem Tag dann eben gepackt werden. Kommissioniert werden und auf die LKWs verladen werden.
Wie viel 40 Tonner kommen da an?
In der
ist schon einiges an, ne?
Waren es knapp 30, 40 Tonner. Das war Gott sei Dank über zwei Tage aufgesplittet, weil rein infrastrukturell ist es eine Herausforderung für uns als kleiner oder gewachsener Betrieb. Wir hatten meistens, schreibt der LEH und Lebensmitteleinzelhandel dann auch die Spedition aus. Das heißt, wir wissen gar nicht, welche Spedition kommt, wenn es schlecht läuft. Und dann können wir ruhig Ladefenster vorgeben. Wenn wir jetzt sagen, alle zwei Stunden möchten bitte 6 LKWs laden. Wir hatten auch mal bei einer Aktion für einen größeren LEH, dass dann eben 20 LKWs morgens um 7:30 bei uns vor der Tür standen und die Straße blockiert haben. Also das war auch schon der Fall.
Ja, dann kommst du wahrscheinlich erstmal ins Rotieren.
Ja, na, definitiv. Also ich sage ja, das ist eine Herausforderung, mit der wir auch gewachsen sind. Und auch lernen von den Aktionen und uns Jahr für Jahr verbessern, dass wir auch vorher in die Gespräche gehen und ganz klar alles schriftlich fixieren. Und seitdem läuft es eigentlich relativ reibungslos.
Was war denn so der größte Hebel für dieses Wachstum? Sind es dann wirklich halt, dass man ins Großhandelsgeschäft gegangen ist? Klar, wenn man diese großen Namen hat, die nehmen dann ganz andere Stückzahlen ab. So, jetzt hast du gesagt, man kann auch schwierig vorplanen, was für Farbmuster, was für Art quasi Kollektion oder was für Sorten, dann dieses Timing, dann hast du Produktionszyklen. Aber im Prinzip der Wechsel vom Endkundengeschäft, was dann doch wahrscheinlich eher ein lokales oder regionales Geschäft ist, zum Großhandelsgeschäft, da reden wir ja wahrscheinlich dann über ein eher nationales Geschäft, war es dann eigentlich, ja, dieser Switch, dass man halt einfach große Kunden hat, die entsprechend auf große Stückzahlen abnehmen?
Es war so ein bisschen der Schritt, dass man sich erst ein Kundenportfolio aufbauen muss, wo man auch weiß, okay, die Stückzahlen kann ich jedes Jahr vermarkten. Und dann darf man auch keine Angst vor Stückzahlen haben. Also dann muss auch die Produktion damit wachsen. Wir haben die Fläche in den 10 Jahren knapp auch verzehnfacht und müssen dann quasi auch
zusehen, dass Wahnsinn.
Wir eine exakte Flächenplanung machen. Wir bestücken die Flächen ja nicht einmal, sondern die Gewächshaus- und Folienhäuser werden 4-mal im Jahr bestückt und die Außenfläche 2 bis 3-mal. Das heißt, es ist wirklich just in time. Wir haben auch spezielle Topfwochen, wo wir dann auch die Pflanzen topfen müssen. Also da können wir auch nicht irgendwie akzeptieren, dass die Maschinen 2 bis 3 Stunden stehen, weil das kriege ich am Ende des Monats oder des Jahres dann nicht wieder, also zurück die Zeit. Wir haben ein gewisses Zeitfenster, da müssen die Pflanzen getopft werden. Und wenn ich das Zeitfenster verpasse, kann ich die in diesem Jahr auch nicht mehr vermarkten.
Wenn ich bei uns hier vor Ort sehe ich oft holländische LKWs. Oder ich weiß ja, dass die Holländer, wenn ich gerade drüber nachdenke, bekannt sind für Pflanzen,
ja.
Blumen. Ist das so? Oder wenn man selber mal durch Holland gefahren ist, ne, da sind zig Gewächshäuser auch rund um Amsterdam rumherum, längs, rechts, links, also unglaubliche Flächen. Ist das auch ein Wettbewerber oder sind die eher in diesem Pflanzenbereich, der an so, ja, im Prinzip so Blumengeschäfte geht?
Es ist ein klarer Wettbewerb, aber es ist auch ein Land, von dem man lernen kann. Ich sage das immer so, dass in den Niederlanden hat die Branche ein ganz anderes Standing. Dementsprechend sind die Betriebe auch ganz anders gewachsen und sind auch wesentlich innovativer aufgestellt. Jetzt haben wir in Deutschland einen Vorteil, die Flächen bei uns, die Außenflächen, sind im Verhältnis noch relativ günstig. In Holland ist es schwieriger, Außenflächen bewirtschaftbar zu machen durch den hohen Grundwasserstand. Letztendlich geht es aber darum, es sind Kollegen und Wettbewerber zugleich. Also wir haben ein sehr enges Verhältnis zu den Niederländern, sind auch gute Kunden, also wir haben auch viele niederländische Kunden. Im Endeffekt ist es so, das ist ein europäischer Markt. So, eben auf der Kundenseite, aber auch auf der Lieferantenseite. Und dem müssen wir uns stellen. Und jeder hat eben Wettbewerbsvor- und Nachteile, Standortvor- und Nachteile.
Was sind so Innovationen in dem Bereich? Du sagst gerade, die Holländer sind super innovativ. Sind das wirklich Produktionsmethoden? Sind das wahrscheinlich eine Straffung der Zyklen durch Verschattung und durch künstliche Belichtung? Was sind so Schlüsselinnovationen in den letzten 5 bis 10 Jahren, die wirklich auch nochmal irgendwie einen Schub gebracht haben?
Also was, wo die Niederländer auf jeden Fall weit im Vorteil sind, ist die Automatisierung. Also da sind sie schon wirklich 5 bis 7 Jahre voraus. Da sieht man relativ wenig Mitarbeiter in der Produktion. Das ist fast alles ausschließlich automatisiert. Ist natürlich auch indoor im Gewächshaus einfacher als auf Außenflächen. Aber dennoch, was auch das Flächenmanagement und das Marketing angeht und gerade auch eigene Marken rauszubringen, da sind die Niederländer uns schon einige Schritte voraus.
Nochmal Thema Automatisierung, finde ich super spannend. Wie kann man sich so eine Automatisierung im Gewächshaus vorstellen? Also dass wirklich die Setzlinge da irgendwie automatisch gesetzt werden oder reden wir über diese automatische Bewässerung oder automatische Beschattung? Was kann man da automatisieren?
Also die haben es geschafft, quasi jeden Produktionsabschnitt zu automatisieren. Also von was heutzutage bei Jungpflanzenfirmen normale Steckrobotern bis über Topfrobotern bis über Fließbänder, wo die Pflanzen in die einzelnen Klimazellen gefahren werden und auch automatisch wieder rausgeholt werden. Teilweise auch automatisch durch die Packstation gefahren werden, wo dann quasi das durch ein Screening läuft, welche Pflanzen vermarktungsfähig sind und die automatisch aussortiert werden. Es ist teils ein geschlossenes System. Bedingt umsetzen können, weil wir auch mit Außenflächen arbeiten. Dementsprechend versuchen wir immer, uns was abzuschauen. Man klaut gerne mit den Augen und versucht, Dinge umzusetzen. Aber das ist schon beeindruckend, muss man wirklich sagen.
Man hat Möglichkeiten, oder du hast es dir wahrscheinlich auch mal irgendwie vor Ort angeguckt. Also da sind die auch relativ offen zu sagen, du, guck mal, das haben wir irgendwie gemacht. Da gibt es wahrscheinlich dann einfach Best Practice. Das ist irgendwie keine Geheimniskrämerei.
Ja.
Oder wie hast du diese Informationen bekommen oder wie die arbeiten?
Also offen
und man hat ja auch davon gelernt.
Genau, also offen ist immer relativ. Das hängt von der gemeinsamen Geschäftsbeziehung ab. Wenn man voneinander profitieren kann, ist man sehr offen. Wenn man nicht voneinander profitieren kann, dann hält man sich schon etwas geschlossener. Klar, aber es ist ja logisch, es ist wie in jeder anderen Branche auch.
Okay, vielleicht kannst du ja nochmal dieser Switch vom B2C auf das Großhandelsgeschäft. Du hast schon viele potenzielle Risiken oder Herausforderungen auch schon mal benannt. Was hat denn mal wirklich irgendwie gar nicht funktioniert? Hatte man auch mal einen Fehlschuss? Das gibt es ja auch immer mal. Ich hab selber auch zigmal im Unternehmertum-Dasein erlebt. Man hat ja einfach auch eine Lernkurve, die man irgendwie durchläuft. Und das Großhandelsgeschäft ist wahrscheinlich ein völlig anderes wie das Endkundengeschäft. Was war denn irgendwie so ein Learning, wo du sagst, du, das hätte ich auch gerne ein bisschen früher gewusst? Oder den Fehler hätte ich gerne vermieden?
Ja, also wie war meine Situation? Da kam eine Neuheit raus, die haben wir getestet. Das war eine komplett neue Art. So, da hat der Kunde sich mit dem Lizenzgeber ein Marketing überlegt, das schützen lassen. Wir haben die Pflanzen dafür produziert für den Auftrag. Der Lizenzgeber hatte zu uns gesagt, okay, die Pflanzen, die blühen auf jeden Fall, gar keine Frage. Ja, bloß sie wurden in Australien getestet, dass sie blühen. Und hier haben wir ganz andere Breiten gerade. Dementsprechend hatten wir dann eine Masse davon stehen, also für eine Großaktion. Und die Pflanze hat nicht geblüht. Ergo konnte ich sie auch nicht verkaufen und ich durfte sie auch nicht unter einem anderen Namen verkaufen, weil das Marketing geschützt war. Entsprechend mussten wir hinterher alle Pflanzen entsorgen. Also das war so ein Learning, wo man gesagt hat, okay, vertraglich gesehen, man sichert sich ab und testet auch Dinge in kleineren Rahmen und nicht unbedingt groß.
Ja.
Und das war doch schon so ein Learning, was relativ weh tat.
Ja, das ist natürlich, aber es hört sich natürlich ein bisschen crazy an, dass es, klar, Australien, das liegt natürlich erstmal auf der Hand, dass die klimatischen Voraussetzungen dort komplett andere sind. Aber wie kam dann derjenige drauf, zu versuchen, das eigentlich hier anzupflanzen, zu sagen, komm, wir haben da ein neues innovatives Produkt, haben dem Ding auch einen neuen Namen gegeben, lass uns das nochmal auf den deutschen oder europäischen Markt spülen und lass es hier in Deutschland produzieren.
Eigentlich ist das sogar relativ normal. Die meisten Pflanzen, die hier verkauft werden, die kommen ja nicht ursprünglich hierher. Also Hortensien kommen ursprünglich aus Japan. Und aus China und sind irgendwann mal eingeführt worden. Orchideen ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, kennt vielleicht jeder. Das sind eigentlich Epiphyten, die im Regenwald wachsen, haben auch nichts mit europäischem Festland zu tun. Und dementsprechend ist es so, dass viele Pflanzen rübergebracht werden, dann eben eingeführt werden in den Markt und hier auch dann verkauft.
Okay, die Pflanzen adaptieren sich potenziell irgendwie an etwas veränderte klimatische Voraussetzungen oder reden wir dann über Gewächshaus, wo man auch gewisse Situationen simuliert? Ne? Da kann man ja, glaube ich, Temperaturen eher simulieren.
Genau, also teils. Also klar, Orchideen
werden nur
im Gewächshaus produziert, Hortensien sowohl Indoor als auch Outdoor, also Gewächshaus als auch Freiflächen. Es hängt auch von der Art ab und eben, wo der Herkunftsursprung ist, also von den klimatischen Bedingungen her.
Okay. Nächstes Thema, du bist ja nicht nur im operativen Geschäft involviert, sondern hast parallel eine Holding aufgebaut und bist in anderen Bereichen auch noch tätig. Wie kam es irgendwie dazu? Hat sich das entwickelt oder vielleicht kannst du ja mal darstellen, wie das alles begonnen hat?
Ja, das hat sich relativ entwickelt. Also die Holdingstruktur ist daher zustande gekommen, dass ich mit einem Geschäftspartner im Bereich Cannabis quasi überlegt habe, einzusteigen. Erst war es damals noch die komplette Legalisierung durch die Anbauallianz. Wir haben damals einen Unternehmensverbund gegründet aus führenden Betrieben aus der Agrarwirtschaft, eben auch nicht nur Betrieben, sondern auch Instituten wie Hochschulen oder Versicherungen. Waren auch relativ weit, bloß dann hat sich die Gesetzeslage geändert. Die komplette Legalisierung kam nicht und dann mussten wir unser Geschäftsmodell anpassen. Und wir servicieren aktuell auch Cannabis Social Clubs, das heißt, wir stellen Immobilien bereit und beraten diese im Bereich Anbau. Und das war eigentlich so der Startschuss damals für die Holding. Darunter sind dann weitere Invests gekommen, wie Bereich regenerative Energien oder eben Immobilien.
Also Cannabis kennt natürlich jeder, hört sich natürlich super spannend an. Jetzt seid ihr vom Gartenbetrieb, der Hortensien und andere Pflanzen im Großhandel vermarktet, seid ihr in diesem Cannabis-Bereich. Klar, das ist auch eine Pflanze. Wie ist es dazu gekommen? Ich meine, das liegt ja auch jetzt nicht so direkt auf der Hand. Klar, wie du sagst, die gesetzliche Situation hat sich, glaube ich, nach meinem Wissen in Deutschland irgendwie verändert, dass man scheinbar auch anbauen darf, weil ich weiß, dass es vor einigen Jahren so ein bisschen gehypt wurde in Medien. Die letzten ein, zwei Jahre hat man nicht mehr so viel gehört, was da eigentlich so der Status quo ist. Dann bist du ja sehr früh in dieses Thema reingekommen. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, also als allererstes war es ein Zufall. Ich habe jetzt muss ich überlegen, wann das war, ich glaube 2021 den Business Hero Award für Nachhaltigkeit bekommen. Daraufhin hat sich damals die Canorum Cannabis AG bei mir gemeldet und gefragt, ob man nicht gemeinsam was auf die Beine stellen möchte. Ich als Partner und Freund zusammengeschlossen, haben überlegt, okay, wie können wir das umsetzen, ist das interessant für uns, und dadurch kam eigentlich die Idee und ist entstanden, auch das ganze Thema in der Branche zu halten. Also es ist ja eine Pflanze. So, und es ist ja nirgendwo besser angepasst als quasi in der Agrarwirtschaft. Also wir produzieren Lebensmittel und Pflanzen, und daher hatten wir das für unsere Branche, wollten wir das aufarbeiten, dass quasi unsere Branche davon profitiert und das nicht an die Pharmazie oder an die Zukunft. Und das ist dann hinterher auch so weit gegangen, dass wir dann eben Ingenieursarbeiten im Bereich Cannabis begleitet haben, auch viel Lobbyarbeit betrieben haben, uns gut vernetzt haben. Und an dem Thema angefangen sind zu arbeiten.
Ist denn da der Punkt, dass das aktuell in Deutschland schon produziert wird? Oder wie ist da Stand der Dinge? Ich glaube, es sind wenige, die mal irgendwie eine Cannabispflanze zumindest im großen Stil auf irgendwelchen Feldern gesehen hat. Gibt es da wirklich Anbaufelder oder Kapazitäten außer vom heimischen Anbau?
Ja, es sind zwei Säulen aufzuteilen. Also wir haben einmal den medizinischen Bereich. Da wurden sehr relativ früh in den 2010er Jahren Lizenzen verteilt. Die durften dann in Deutschland anbauen. Das waren insgesamt drei Firmen, die das dann unter sehr restriktiven Bedingungen lizenzieren lassen haben und anbauen dürfen auf bestimmten Produktionsflächen. Das ist der Teil Medizinalcannabis. Hier müssen wir aber auch eine Ausnahme machen, hier darf auch importiert werden. So, und jetzt kam ja durch die Legalisierung, oder es ist ja keine Legalisierung, sondern quasi eine Entkriminalisierung geworden, kam dann die zweite Säule auf, und das sind die Cannabis Social Clubs. Und quasi jeder Cannabis Club, da 500 Mitglieder beinhalten und dann eben auch selber anbauen und abgeben. Und da ist ein Teil dazu auch da, dass man dann eben diese Cannabis Social Clubs servicieren kann. Sprich, wir stellen den Gewächshäuser bereit, bauen diese Gewächshäuser um, finanzieren das vor und begleiten quasi den Anbau. Der Anbau selber wird aber durchgeführt von dem Verein.
Okay. Aber es gibt in Deutschland schon diese sogenannten Social Clubs, die du gerade genannt hast, wo Menschen Cannabis legal käuflich erwerben können. Also ich kenne bisher keinen Laden. Da gibt es inzwischen Verkaufsstellen.
Ja, was heißt Verkaufsstellen? Es gibt Clubstellen. Das ist eine Abgabestelle und eine Produktionsstelle. Also der Club baut selber an und gibt auch selber ab. Quasi durch die Kosten, die der Club hat, gibt der Club dann an seine Mitglieder ab und finanziert sich dann durch die Mitglieder wieder selbst.
Aber jeder kann im Prinzip diesem Club beitreten?
Genau, also es ist ja clubunabhängig. Jeder Club darf selber entscheiden, darf 500 Mitglieder maximal halten. Und dementsprechend kann man in den Clubs eintreten. Da gibt es auch eine Plattform für, CSC Maps, da kann man sich quasi informieren, wo ist ein Club, sind da noch Plätze frei und auch eben über die Aufnahmebedingungen.
Wie gibt es denn, ich glaube, Ziel der Bundesregierung war ja, das im Prinzip zu legalisieren und eigentlich diesen illegalen Import oder illegalen Verkauf zu verkleinern und überhaupt Verkauf als auch Kauf in die Legalisierung zu bringen. Vom gesamten Markt, nur mal so ein Gefühl zu bekommen, was ist denn so der prozentuale Anteil? Wo ist man? Ich meine,
Es hat gerade erst angefangen. Die Lizenzen durften vor anderthalb Jahren beantragt werden. Man muss sich das vorstellen, jeder Club muss erstmal ins Vereinsregister eingetragen werden. So, das dauert 6 bis 12 Wochen. Danach muss quasi die Lizenz gestellt werden, der Antrag gestellt werden. Da kriegt man Feedback innerhalb von 3 Monaten. So, ist das Feedback positiv, dann dürfte theoretisch der Anbau beginnen. Selbst wenn dann alles fertig ausgebaut wäre und der Club startklar wäre, braucht es dann nochmal 14 Wochen. Also das Zeitfenster, man merkt, okay, man hat es im April 2024 legalisiert. Ich glaube, das war 24. Aber dann vergehen halt auch noch überhaupt erstmal 8 bis 12 Monate, bis das erste Angebot da ist. Das heißt, die ersten Evaluierungen sind so ein bisschen auch ins Leere gelaufen. Eben quasi etwas evaluiert war, wo noch gar kein Angebot da sein konnte, wo die Social Clubs noch gar nicht für ihre Mitglieder was anbauen konnten, beziehungsweise abgeben konnten. Jetzt langsam merkt man bei der zweiten Evaluierung schon, dass der Schwarzmarkt leicht zurückgedrängt wurde. Allerdings sind die Social Clubs, es sind jetzt 400 Stück in Deutschland im Gesamten, die lizenziert sind. Die Abgabemenge hält sich in Grenzen und es ist gerade gestartet, dass das ganze Projekt, nenne ich es jetzt mal, ins Laufen kommt und dass man dann auch merkt, dass der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden kann. Allerdings, prozentual vom Marktanteil macht das relativ. Da sind wir im einstelligen Prozentbereich.
Aber ich glaube, der Bereich hat ja wahrscheinlich rein unternehmerisch, hat er ja Riesenpotenzial. Ich meine, Cannabis, ich glaube, jeder weiß, das ist, ich will es nicht als Volksdroge titulieren, aber das Marktvolumen ist ja wahrscheinlich weltweit und auch in Deutschland nicht ganz, ganz irrelevant. Jetzt mal rein aus unternehmerischer Perspektive, was war so der Grund für diesen Einstieg? Hast du wirklich das opportunistisch einfach gesehen, zu sagen, ich sehe da Potenzial, da ist im Moment noch so ein weißes Blatt Papier, man ist ja so ein bisschen First Mover. Dann hattest du natürlich die Chance, dass du einfach kontaktiert wurdest, nachdem du einen Award gewonnen hast. Wie war da so die Entscheidungsfindung, in diesen Bereich einzusteigen?
Die Entscheidungsfindung kam erstmal als Team zustande, also ich bin da auch nicht alleine, das sage ich auch ganz klar. Letztendlich geht es darum, dass wir in der Branche das Ganze halten wollten. Also wir haben eine Chance gesehen, wir haben aufgrund des demografischen Wandels, wir haben viele Unternehmer, die jetzt auch im Bereich Babyboomer sind, keinen Nachfolger haben, es werden viele Flächen leer stehen. Da geht es um die Nachverfügbarkeit, gerade ist da noch ein Unterschied zwischen Agrar und Landwirtschaft. Also man glaubt immer, dass es dasselbe ist, aber wenn man als Gartenbauunternehmen läuft, dann hat man eben relativ wenig Nachnutzungsmöglichkeiten für Gewächshäuser. Das war so ein Thema, was wir gesagt haben, okay, da ist potenziell was drin und das würde der Branche gut tun. Das zweite Thema war natürlich klar. Also es ist eine Pflanze, es wird legalisiert und wenn man was im Markt erreichen will, dann muss man First Mover sein, auch wenn dann viele Sachen dann wahrscheinlich wehtun und viele Investitionen dann auch sich erst später amortisieren. Grundsätzlich ist es aber auch dafür da, die Social Clubs, man unterschätzt das, wie viel Investitionen auch wirklich ein Social Club leisten muss, bevor er überhaupt dann auch kontrolliert anbauen und abgeben kann. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass ich jetzt im Keller von Pflanzen anbaue und dann kann ich nachweisen, okay, die sind befallsfrei, die sind frei von Schädlingen, ich kann sie ins Labor geben und es ist obliegt den gesetzlichen Ansprüchen, weil da sind wir auch im Bereich Sicherheitstechnik und Nachverfolgbarkeit, sucht man da Maßstäbe zu setzen für die Clubs. Ja.
Ihr habt ja diese Pflanze noch nie angebaut. Ich bin jetzt kein Gartenbauingenieur. Ihr kamt aus dem Bereich Hortensien, beziehungsweise ihr habt dann auch viele andere Produkte, glaube ich, inzwischen angebaut. Ich glaube, in diesem Bereich gibt es ja im deutschen Gartenbau noch nicht so viel Erfahrung, weil es wird ja de facto nicht hochprofessionell in dem Bereich angebaut. Ich weiß, da gibt es ein paar lustige Geschichten. Ihr habt wahrscheinlich da auch eine Lernkurve durchlaufen. Wie war das? Wie hat man dann mal gestartet, als dann irgendwie klar war, so, jetzt wollen wir was anbauen? Ne? Wie habt ihr diese Erfahrung irgendwie gesammelt oder habt ihr da Leute reingeholt? Wie ist das gelaufen?
Ja, erstmal muss man ja sagen, der Club baut ja selber an. Also es ist ja dann auch noch in der Kommunikation mit dem Club. Also man unterstützt ihn, man berät ihn, aber es ist jetzt endlich so, dass der Club selber entscheiden muss, wie er anbaut. Und da prellen dann auch so ein bisschen zwei Welten aufeinander, weil in einem Gewächshaus anzubauen, stellt dann auch viele Clubs vor eine Herausforderung. Und die gemeinsam zu lösen, ja, das waren dann schon zwei Welten, die aufeinander.
Okay. Konntet ihr denn ja Erfahrungen dort sammeln, die für ja, für euren anderen Bereich, gab es ja irgendwie Erfahrungsaustausch von eurem Kerngeschäft, was du jetzt schon jahrelang aufgebaut hast, zu dem, oder waren das die ja, Dinge, die du aus dem Studium irgendwie ziehen konntest? Gab es ja gewisser Wissenstransfer oder was hat dein Vater dazu gesagt? Wie ja, hat man das Know-how im Prinzip generiert?
Seite durch Erfahrung. Pflanze ist Pflanze und wird nach einzelnen Wachstumsperioden unterteilt. Generell muss man aber dazu sagen, dass es auch eine ganz klare Lernkurve mit Erfahrung war. Also die Vereine zu begleiten und auch die negativen Ereignisse damit zu nehmen und daraus zu lernen, ist natürlich eine Lernkurve. Und ganz klar herausfordernd, aber ich denke, dass wir da oder die Vereine dann auch eben dahingehend beraten können, dass es dann auch funktioniert.
Okay. Ja, dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt hattest du auch erzählt, regenerative Energien. So, ich glaube, Energie ist ja auch ein Megathema, erstmal Deutschland oder weltweit, aber natürlich auch für euer Geschäft, weil ich kann mir vorstellen, das ist relativ energieintensiv, was ihr macht. War das Ziel, eigentlich die Energiekosten zu senken und autarker zu werden? Oder was war der Grund für den Einstieg in diesen Bereich und wie hat der Einstieg ausgesehen? Reden wir da über PV oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es ist relativ in zwei Abschnitten aufzuteilen. Einmal ging es um unseren Betrieb. Klassisch haben wir versucht, energieextensiv aufzustellen. Wir hatten am Anfang Contracting, weil wir auch nicht wussten, okay, welcher Energieträger ist in 10 Jahren noch verfügbar, wie schnell amortisieren sich dann eben auch Investitionen. Das sieht man ja auch jetzt. Das war absolut die richtige Entscheidung. Haben wir ein Contracting gemacht, dass wir mit Bioölen arbeiten und mit BHKWs und dann eben für den Kilowattpreis bezahlen.
Aber von extern, wo kauft man sowas ein? Genau. Ich meine, bist du Kunde der Stadtwerke oder wie läuft sowas?
Nein, also das wurde vergeben. Ja. Da hat man dann mit Contractern gesprochen, die dann eben eigene Plantagen haben und die Bioöle hier hinfahren und dann vor Ort quasi in Wärmegewinnung bzw. Stromgewinnung umwandeln und die Abwärme, die daraus entsteht, haben wir dann genutzt. Letztendlich die Beteiligung im Bereich regenerative Energien fußt darauf, dass wir eben PV-Anlagen projektieren und eben mit Wärmepumpen vertreiben und das ist quasi ein Standbein, der auch relativ gut zu unserem Portfolio.
Ist PV, ich weiß, das war so vor 2, 3, 4 Jahren, war das mega Hype. Ich meine, da wurden Solarparks angeboten, jeder wollte irgendwie in dieses Thema Solar rein und dann hieß es so parallel zu oder an Autobahnen, an Bahnschienen. Also ich weiß, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ey, wir müssen unbedingt irgendwie einen PV-Park bauen. Ist ja so ein bisschen ruhiger, glaube ich, darum geworden. Ist Grund, dass man irgendwie eine geänderte Förderung oder ist das immer noch ein heißes Thema jetzt, rein mal als Investor?
Als Investor ist es kein heißes Thema mehr. Also muss man ganz klar sagen, durch den Wegfall der Förderung und jetzt auch noch weiter, ist es als Investor kein Thema mehr. Das war mal ein Thema, gerade auch durch die Abschreibungsmöglichkeiten, die man als bewegliche Betriebsgüter hat. Klar, war es interessant. Jetzt ist eher der Punkt, autark zu werden. Also gerade Mehrfamilienhäuser mit Mieterstrommodell oder Einfamilienhäuser mit PV in Kombination mit Wärmepumpe, einfach energieautark zu werden, weil die Energieträger sind eben nicht mehr zu kalkulieren. Das kann man ganz einfach sagen. Man weiß jetzt sieht man am besten durch die Sperrung der Straße von Hormuz, dass dann auf einmal die Ölpreise durch die Decke schießen. Letztendlich geht es darum, autark zu werden. Und das geht am besten mit einer PV-Anlage in Kombination mit einer Wärmepumpe, weil man dann eben seinen eigenen Strom und eben auch seine eigene Wärme produziert. Und das rechnet sich über die Zeit eigentlich immer.
Öl und Gas habt ihr gar nicht mehr, ne? Also bei euch ist das eine Wärmepumpe oder wie produziert ihr die Wärme?
Bei uns am Betrieb ist es quasi komplett energielos. Wir haben unser Produktionsverfahren dahingehend umgestellt und wir müssen da noch eine Ölheizung vorhalten für die Versicherung, weil wir ein gewisses Delta an Temperatur überbrücken müssen bei Schneefall. Aber ansonsten sind wir komplett energieautark in unserer Produktion.
Okay, das ist natürlich perfekt. Also das heißt, ihr braucht für die Produktion, habt ihr es so adaptiert, dass ihr eigentlich gar keine Energie braucht. Ihr müsst also nicht die Gewächshäuser heizen, sondern die natürliche Temperatur, wie so ein Gewächshaus dann hat, aufgrund der Sonneneinstrahlung oder der Jahreszeit, reicht, um entsprechend dann diesen Anbau durchzuführen.
Genau, also wir bieten unsere Pflanzen eben dementsprechend in den Perioden an. Gleichzeitig haben wir aber auch noch einen Hektar Folienhäuser gebaut, um eben mit einer automatischen Lüftung quasi Stauden und auch Hortensien verfrühen und verspäten zu können. Also quasi die Wärme im Herbst einzufangen und auch im Frühjahr dementsprechend länger am Markt zu sein und dadurch eben das aufzufangen, was uns am Anfang vielleicht fehlt, durch das Unterlassen der Heizung.
Okay. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zurückgehen. Ihr habt die Anbaufläche, sagtest du, über die letzten Jahre wirklich verzehnfacht. Das ist ja schon ein Wahnsinnssprung. So Skalierung ist auch mein Thema oder bin ich super interessiert dran. Erzähl mal kurz, war das ein organisches Wachstum? War das ein, ja, wirklich Step-by-Step von Jahr zu Jahr? Ich meine, zehnfach ist eine absolute Nummer, das zu wuppen. Da mussten wahrscheinlich Flächen gepachtet werden, gekauft werden. Mitarbeiterthema ist ja auch ein Thema. Produktion war ja dann plötzlich in einer ganz anderen Dimension. Du kannst ja mal ein paar Punkte so ausführen, die deiner Ansicht nach irgendwie dann super wichtig waren, um überhaupt von A nach B zu kommen. Was waren so deine Learnings oder was waren so essentielle Punkte, die dazu geführt haben?
Genau, also eigentlich kann man das in vier Abschnitten unterteilen. Wir haben natürlich am Anfang Flächen angepachtet, die umgebaut, sodass wir die nutzen können. Der zweite Punkt war eben der Bau der Folienhäuser, eben auch Pflanzen da erst zentriert topfen zu können und dann in den Außenbereich rücken zu können. Damit wir die Fläche mehrfach drehen, ist das relativ wichtig. So gewinnen wir quasi einzelne beziehungsweise 4 bis 6 Wochen in der Produktion. Und dann natürlich die Erweiterung des Maschinenparks war essentiell. Das kann man ganz klar sagen. Durch ständige Austausch, Modernisierung. Wir haben mittlerweile 3 Spaceomaten am Laufen, also Stapler, die quasi auch auf gewachsenem Boden fahren können, damit wir eben auch die Menge überhaupt bewegen können. Also bei uns trägt keiner noch Töpfe von Hand, sondern es wird quasi mit Maschinen rausgefahren in 8 Quadratmeter Gabeln. Und das ist auch notwendig, ganz klar, um überhaupt die Fläche in der Hinsicht bestücken zu können und auch mehrfach im Jahr quasi drehen zu können.
Also Maschinen, ne? Also erstmal Fläche, ein Thema, hattest du das schon aus. Dann muss natürlich entsprechende andere Maschinen, muss im Prinzip gekauft werden, um das rein vom Produktionsablauf überhaupt hinzubekommen. Personal, konntet ihr da irgendwie vieles automatisieren oder einfach durch die Effizienz der Maschinen, dass das dann alles leichter war für die Mitarbeiter, musstet ihr das auch parallel mit aufbauen oder konntet ihr, ja, sind die Flächen im Prinzip überproportional gewachsen im Verhältnis zum Personal, was natürlich schön wäre.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Flächen überproportional gewachsen sind zum Personal. Das bedeutet für uns natürlich eine stressige Saison, also in den 4 bis 6 Monaten ist es dann schon so, dass wir viel arbeiten dürfen. Ich sag's mal, wir dürfen arbeiten. Der Maschinenpark ist entscheidend. Also es ist ganz klar, wenn ich eine Maschine habe, die das doppelte bis dreifache topfen kann in der Stunde, dann darf ich oder muss ich auch hinten raus über die Bänder beziehungsweise dann eben die Fördermaschinenstapler das so hinbekommen, dass es auch alles mit dem Team machbar ist. Somit sind die Flächen eigentlich über dem Personal gewachsen. Das ist auch in der heutigen Zeit, wir reden alle über Margendruck, auch notwendig. Nichtsdestotrotz haben wir ein super Team und das funktioniert auch alles nur, weil wir eben so ein gutes Team.
War diese Zahl irgendwie, ja, Faktor 10, hast du die irgendwie mal gesetzt oder ist das im Prinzip dadurch entstanden, dass du sagst, okay, wenn wir jetzt wirklich große Kunden überhaupt bedienen wollen im Großhandelsgeschäft, dann brauchen wir irgendwie mindestens diese Fläche oder gab es irgendwie so ein Benchmarking, dass du sagst, so die größten Betriebe in Deutschland oder große Betriebe haben irgendwie die Fläche X oder ist es einfach passiert? Ne? Das würde mich einfach nochmal interessieren. War das eine Entwicklung aufgrund von Nachfrage oder wie kam es dazu?
Zum Teil. Also die Nachfrage ist immer Fluch und Segen zugleich. Wenn man diese Kunden bedient, und die wir auch sehr gerne bedienen, und es ist auch eine sehr gute Zusammenarbeit, aber du hast natürlich auch so, dass die Kunden wachsen. Dementsprechend ist es auch so, dass die Abnahmemenge pro Aktion wachsen und du eben auch die Pflanzen vorhalten musst. Also das darf man jetzt sich nicht so vorstellen. Man kriegt jetzt einmal eine Aktion und die Aktion, die jetzt bei 5.000 Hortensien bleibt, bleibt auch in 5 Jahren bei 5.000 Hortensien. Wenn die Aktion gut läuft, dann wird die immer jedes Jahr ausgebaut. Dementsprechend müssen wir auch eine gewisse Produktionsfläche vorhalten, damit wir überhaupt die Aufträge bedienen können und damit wir überhaupt für die Kunden auch attraktiv bleiben. Weil es ist auch ganz klar, jemand möchte eine Aktion bei einem Gärtner platzieren und nicht bei 3 verschiedenen und damit 3 verschiedenen Qualitäten an den Markt gehen. So, und das ist eben auch die Herausforderung, die Kunden wachsen und dementsprechend müssen wir auch wachsen und auch unsere
Gibt es denn Planung? So, das war ja schon irgendwie Wahnsinn, was da jetzt passiert ist in den letzten Jahren. Soll die Reise irgendwie so weitergehen oder sagst du, okay, ich gehe auch in andere Bereiche rein, das haben wir gerade schon mal kurz ausgeführt. Ist dein Fokus immer dann halt noch dieses Gartenbaugeschäft, nämlich im Großhandelsbereich? Oder splittest du deine Energie so ein bisschen auch in andere Bereiche? Wo soll die Reise da hingehen? Gibt es da konkrete Ziele? Oder wie siehst du das aktuell?
Ja, also das Kerngeschäft ist der Gartenbau. So, dementsprechend liegt da auch der Fokus drauf. Alle anderen Bereiche werden natürlich ausgebaut. Jetzt müssen wir gucken, was ist zukunftsträchtig? Überall steigen die Kosten, das heißt nicht nur bei uns, sondern eben auch bei unseren Kunden. Und da haben wir die Herausforderung, dass wir eben Luxusgut produzieren. Wir produzieren Pflanzen. So, das heißt, irgendwo gibt es eine mittelfristige Preisobergrenze für den Endkunden. So, wenn das Produkt dann eben für 15,99 die Pflanze oder 9,99 oder 19,99 steht, dann kauft der Kunde das. Dann wird der Preis aber irgendwann auf 25,99 erhöht, weil eben die Kosten in den einzelnen Bereichen, sprich Produktion, Transport, Kommissionierung bis hin quasi in der Bereitstellung im Store zu hoch werden, dann kann es auch durch sein, dass einzelne Produkte rausfallen. So, entweder werden dann die Topfgrößen und die Beladungsträger angepasst oder es fallen Produkte raus. Das heißt, der Fokus liegt ganz klar auf dem Gartenbau. Aber der Gartenbau ist auch Innovationsdruck, muss ich auch ganz klar sagen. Und wir müssen gucken, dass wir innovative Pflanzen bereitstellen, die den Kunden bereichern, aber auch immer quasi unsere Augen und Ohren offen halten. Also ganz klar, die Branche ist auch im Wandel.
Sagst du, so eine Fünf-Jahres-Planung aufzusetzen, ist irgendwie fast unmöglich, weil das einfach so dynamisch ist, das ganze Marktumfeld? Oder ist das so eine Sache, man reagiert so ein bisschen auf die Nachfrage, auf den Markt, auf die Entwicklung? Du hast es gerade schon gesprochen, Straße von Hormuz, dann Preisentwicklung, dann Wettbewerbsentwicklung, ist ein europäischer Markt. Musst du einfach super flexibel bleiben oder wie gehst du da so strategisch als Unternehmer vor?
Also früher hat man mal gesagt, eine Investition muss sich innerhalb von einer Dekade quasi amortisieren. Mittlerweile ist es halt, eine Investition muss sich innerhalb von 3 Jahren amortisieren. Das ist schon so, dass quasi der Zyklus sich verschlankt hat, schneller geworden ist. Nichtsdestotrotz stellt man auch eine Fünfjahresplanung auf. Aber man muss auch so weit die Flexibilität haben, dass man sie anpassen kann und auf Marktgegebenheiten reagieren kann. Ich denke, das ist wichtiger geworden, den Markt zu beobachten und schnell zu reagieren. Das, was früher nicht notwendig war, ist jetzt essentiell.
Also einfach super flexibel, super reaktiv. Gut, ihr habt von eurer Personalstruktur und von eurer Flächenstruktur, sind da Flexibilitäten drin? Oder sagst du, du könntest das ganz schnell hoch und runter fahren? Könntest du im Prinzip das Unternehmen den Marktgegebenheiten anpassen? Oder wie sieht Flexibilität aus?
Ja, also wir haben die Flexibilität schon zumindest angepasst, dass wir unsere Produktionszyklen verkürzt haben. Also wir haben, wie gesagt, einzelne Produktionsabschnitte outgesourced an Lieferanten. Dementsprechend dauert es nicht mehr 2 bis 3 Jahre, bis wir reagieren, sondern wir können quasi im 1,5-Jahres-Zyklus quasi umstellen, anpassen, was auch täglich läuft. Also Eukalyptus war zum Beispiel auch mal eine sehr starke Kultur, die ist kurz aufgekommen, hat dann auch wirklich einen großen Prozentsatz unserer Produktionskapazität ausgemacht. Das sind so einzelne Beispiele oder Stauden. Kommt dazu. Also wir diskutieren mit unseren Kunden, wir arbeiten mit unseren Kunden und dementsprechend passen wir auch unser Produktportfolio an.
Okay. Welchen Rat würdest du jemandem geben, 2030 als Unternehmer erfolgreich sein möchte? Was denkst du, was sind so die wichtigsten Dinge heutzutage als Unternehmer, um in diesen Marktgegebenheiten im Prinzip erfolgreich zu sein?
Also was wichtig ist, ist Netzwerk und Kontakte. Also es wird immer wichtiger, Zeit und letztendlich auch sich anpassen zu können, Anpassungsfähigkeit. Also klar, die Basics, Fleiß, selber in den eigenen Schuhen laufen, das heißt auch mal wirtschaftlichen Druck spüren zu müssen und zu können, weil nur wenn man an seine Grenzen kommt, entwickelt man sich auch weiter. Der Spruch ist abgedroschen, aber leider Gottes ist es wirklich so. Nichtsdestotrotz ist es so, man muss flexibel sein und man muss sich immer weiter anpassen können, auch im Bereich Immobilien oder regenerative Energie haben wir es auch gesehen, da wird eine Förderung aufgemacht, dann fällt sie weg, dann fällt EEG weg, das heißt, auch da ändert sich. Man darf sich das nicht mehr so vorstellen, dass man ein Unternehmen gründet und dann hat man für 10 Jahre einen Plan und man setzt den durch, sondern muss eben fähig sein, den Plan Jahr für Jahr anzupassen, Stellschrauben zu drehen, Nuancen anzupassen und das wird immer wichtiger.
Die Halbwertszeit von allem, glaube ich, in dieser heutigen Zeit wird immer kürzer. Super, super vielen Dank, Tim. Das war ja mega Input, auch für mich persönlich, die Geschichte einfach mal zu hören, wie das in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Ich glaube, mega lehrreich und auch spannend, was in den anderen Bereichen da passiert. Also wir werden es weiter verfolgen. Vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und wir bleiben in Kontakt. Ich sag mal, bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Ich mache nichts am besten, ne?